Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen.
In der Krise beweist sich der Charakter.
An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser.
Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Restart zur Sanierung von Unternehmen. Heute wieder mit Gerhard Müller von Falk & Co.
Schön, wieder dabei zu sein. Hallo.
Und mit Dr. Thomas Nutzinger, Strafrechtsspezialist mit einer Spezialisierung auf das Wirtschaftsstrafrecht. Hallo Thomas.
Hallo, schön, dass ich wieder bei euch dabei sein darf.
Ja, in der letzten Folge haben wir gelernt, wie das Strafverfahren eingeleitet wird, nämlich insbesondere durch eine Anhörung des Beschuldigten, und haben auch verstanden, dass es sinnvoll ist, in so einer Konstellation, wenn man betroffen ist davon, dann sich mit einem Strafrechtsspezialisten in Verbindung zu setzen, denn der kann Akteneinsicht nehmen oder sie kann Akteneinsicht nehmen, und dann kann man die Einlassung gegenüber den Behörden dann entsprechend danach ausrichten und so den Verfahrensgang dann optimieren. Ja, die Frage ist, Thomas, wie geht es denn weiter, wenn ich dann angehört worden bin? So ein Strafverfahren typischerweise in der Sanierungs-Insolvenzkonstellation.
Zunächst mal vielleicht nochmal zu der Anhörung selbst. Ein Thema, über das gerne mal gestritten wird, ist, wann war denn tatsächlich Insolvenzreife? Und das ist ja durchaus für die strafrechtliche Folge von Relevanz, weil wir hatten es ja in einer früheren Folge schon mal. Je länger das verschleppt worden ist, desto schwerer ist aus Sicht der Staatsmannschaft das Unrecht, das da begangen worden ist. Und deswegen ist ein klassischer Punkt, um den man streitet, ja, wann hätte denn müssen? Und im Lehrbuch steht da drin, ja, da muss man dann so ein Liquiditätsgutachten machen, Liquidität erster, zweiten, dritten Grades. Das findest du in der Praxis nie. Das ist auch im Massengeschäft kaum zu machen. Die Strafverfolgungsbehörden, die beschränken sich da gerne mal auf die sogenannten kriminalistischen Beweisanzeichen. Das ist auch ein bisschen ein, wenn du mich fragst, ein Euphemismus, weil dahinter verbirgt sich meistens nur, dass man guckt, okay, wie viele beim Gerichtsvollzieher, wie viele Vollstreckungsaufträge lagen denn vor? Wie oft gingen die ins Leere? Dann schaut man noch, wann sind denn laufende Zahlungen, insbesondere an Sozialversicherungsträger, wann sind die denn das letzte Mal vollständig gekommen? Dann findet man so einen Zeitpunkt, okay, da gingen Vollstreckungsaufträge ins Leere, da wurden die Sozialversicherungsbeiträge und Steuern nicht mehr gezahlt. Dann schlägt man nochmal so einen Sicherheitsmonat oder zwei drauf und sagt, also spätestens dann war Insolvenzreife, wahrscheinlich schon viel früher, aber spätestens dann sicher.
Macht es Sinn, da mit einem Gutachten dann dagegen zu halten als Verteidiger?
Ja, weil sehr häufig ist da nicht die ganze Geschichte des Unternehmens abgebildet. Was fehlt und was man dann auch mitteilen sollte, ist, du hast ja sehr oft Verhandlungen mit den Gläubigern. Wenn du sagst, stundet mir das oder haltet wenigstens still, fordert das nicht ernstlich ein, eure Forderung, gebt mir noch ein bisschen Zeit und Luft, dann kriege ich hier das Unternehmen wieder auf Kurs. Und je besser das dokumentiert ist, dass du solche Verhandlungen geführt hast, desto besser ist es hinten raus. Dann können ja die Leute auch nicht sehen, dass du sagst, ich erwarte dann größere Zahlungen dann und dann und kannst dann irgendwie die Sachen bedienen.
Ist diese Ermittlung und diese Anhörung, ist das ein reiner Papierkrieg oder finden dann tatsächlich auch schon physische Besprechungen statt? Das heißt, bekomme ich als werdender Insolvenzkrimineller den Staatsanwalt dann auch tatsächlich zu sehen?
Nein, das ist ein reiner Papierkrieg.
Okay.
Ja. Das ist tatsächlich auch die effizienteste Vorgehensweise für beide Seiten.
Ja, und wie geht's dann weiter? Kommt dann direkt das Urteil?
Nein, ein Urteil.
Habe ich mir schon gedacht, ja.
Schlimm. Man versucht das im Verhandlungswege alles zu einem Ende zu bringen, mit dem alle Seiten leben können. Ja. Und ich glaube, ich habe es noch nie erlebt, dass es am Ende tatsächlich zu einer Gerichtsverhandlung kommt, wie man es aus den Filmen kennt. Also man geht ins Gerichtsgebäude und streitet dann in einer öffentlichen Verhandlung darüber, welche Strafe am Ende rauskommen soll, sondern eine bewährte und aus meiner Sicht auch sehr professionelle Vorgehensweise ist, dass man das miteinander bespricht. Das heißt, wenn die schriftlichen Argumente ausgetauscht sind zwischen Verteidigung und Staatsanwaltschaft, dann ist es durchaus üblich, dass sich dann die Verteidigung und die Staatsanwaltschaft an einen Tisch setzen und sich mal gegenseitig die Karten legen und dann unter Profis miteinander spricht, sagt, pass mal auf, am Ende des Tages, ich sehe euren Vorwurf, ich kann ihn verstehen, aber die Beweislage, die ist doch so und so, ihr würdet wahrscheinlich das in einem Gerichtsverfahren nicht durchbekommen.
Was ist denn da der übliche Strafrahmen? Denn häufig hat der Staatsanwalt dann ja jemanden vor sich, der auch privat nicht mehr viel hat, vielleicht sogar auch dann letztlich in der Privatinsolvenz gelandet ist. Große Reichtümer wird der Staatsanwalt dieser Person wahrscheinlich nicht mehr abnehmen können.
Unterstellen wir mal, das sei richtig. Ja, und wir haben nicht eine GmbH, die vollkommen pleite ist, aber einen durchaus vermögenden Gesellschafter, ja, Geschäftsführer.
Soll es geben. Gebürgt hat. Klassischerweise.
Aber gehen wir mal davon aus, dass wir wirklich jemanden haben, der auch persönlich schon viel wirtschaftlichen Schaden erlitten hat. Man kann auch in diesen Fällen eine Geldstrafe verhängen. Die richtet sich dann einfach nach dem aktuellen Einkommen. Die berechnet sich ja nach sogenannten Tagessätzen, wobei die Anzahl der Tagessätze, also muss jetzt 10, 20 oder 200 Tagessätze zahlen, sich danach richtet, wie schwer ist denn das Unrecht? Das heißt, wenn du mal die Insolvenzantragstellung nur um 2-3 Wochen verpasst hast und sonst eigentlich nichts passiert, dann kriegst du 40, 50 Tagessätze. Wenn du es aber über ein Jahr hingezogen hast, dann bist du mal eher bei 200, 300 Tagessätzen. Dann weißt du aber ja noch nicht, wie viel Geld muss denn der dann zahlen als Geldstrafe. Und da kommt der zweite Multiplikator ins Spiel, die sogenannte Tagessatzhöhe. Und die richtet sich tatsächlich nach dem aktuellen Einkommen. Das ist nicht eine Zahl, die steht absolut fest, sondern kommt drauf, was kriegt denn der Mensch im Monat? Was verdient denn der runtergebrochen an einem Tag? Und wenn das halt nur ein Euro ist oder zwei, weil er halt...
Die Pfändungsfreigrenze, wenn ich jetzt nur von der Pfändungsfreigrenze lebe?
Ja, das muss einem belassen werden. Das ist so, trotzdem kann dann schon eine Geldstrafe verhängt werden.
Ja. Aber 300 Tagessätze bedeutet ja dann ein Jahreseinkommen zum Beispiel, mehr oder weniger. Ja?
Ein Nettojahreseinkommen nach bestimmten Abzügen.
Okay.
Ja, da darfst du eventuelle Steuern darfst du abziehen, du darfst Sozialversicherungsbeiträge abziehen, du darfst Unterhaltsverpflichtungen abziehen, vor allem gegenüber Kindern. Der Liegeplatz für die Yacht, das ist dann nicht berücksichtigungsfähig. Ja.
Aber das trifft die Leute dann schon. Wenn ich jetzt 200-300 Tagessätze bekomme, dann ist da ja schon gemessen an den Vermögensverhältnissen, das ist dann schon viel. Ja.
Vielleicht eine blöde Frage, aber bei den Tagessätzen sind damit dann nur Arbeitstage gemeint oder heißt Tagessatz, ein Monat besteht aus 30 Tagen, also sind 30 Tagessätze dann ein Monat?
Letzteres, ja.
Okay, das heißt 300 Tagessätze sind dann eben wie das, was ich typischerweise in 10 Monaten verdient habe.
Genau.
Okay. Ja, das heißt, die allermeisten Verfahren in dem Bereich Insolvenzverschleppung und so weiter enden dann mit einer Geldstrafe in dieser Größenordnung.
Ja, möchte ich gar nicht mal so sagen.
Oder
eine Geldstrafe, vielleicht noch eins dazu.
Was gibt's noch? Ja?
Das wird auch nicht in einem Gerichtsverfahren dann ausgeurteilt, sondern man kann sich da auf das sogenannte Strafbefehlsverfahren einigen. Also wenn sich dann Staatsanwalt und Verteidigung den wahrscheinlichen Verlauf eines Gerichtsverfahrens professionell antizipiert haben, kann man sagen, okay, normalerweise bleibt da was hängen, Geldstrafe in Höhe von irgendwie 150 Tagessätzen. Und dann kann der Staatsanwalt einen sogenannten Strafbefehl beantragen. Das ist dann sozusagen ein Urteil im Papierwege. Das wird dann vom Amtsgericht erlassen. Das wird dann dem Schuldner zugestellt. Und wenn der sagt, okay, damit kann ich leben, dann legt er einfach keinen Einspruch dagegen ein und dann wird das rechtskräftig. Das heißt, es wird vollkommen außerhalb der Öffentlichkeit, was ja auch allen Seiten Ressourcen spart, kann das adäquat erledigt werden. Es gibt aber auch noch eine Möglichkeit, vor allem wenn es dann doch alles nicht so schlimm war, was immer wieder vorkommt, und ich würde fast mal sagen, in der Hälfte bis zwei Drittel aller Fälle ist es so, kann man sagen, nee, wenn du mal genau hinguckst, dann war das nicht schön und vielleicht ist da tatsächlich ein bisschen was strafbar, aber es ist nicht so schlimm, dass du tatsächlich überhaupt eine Kriminalstrafe brauchst, die dann ja auch ins Führungszeugnis eingetragen wird, die zur Inhabilität führen kann bei bestimmten Straftaten. Das heißt, du kannst dann auch nicht mehr GmbH-Geschäftsführer sein für einen bestimmten Zeitraum. Wenn du dir eine Strafe, auch eine Geldstrafe und Strafe fühlst, wegen Insolvenzverschleppung oder anderer Delikte fängst, es gibt auch noch die Möglichkeit, solche Verfahren gegen Zahlung einer Geldauflage einzustellen. Das ist auch eine rechtskräftige Beendigung. Die endet aber ohne Schuldspruch, sprich ohne Eintrag ins Bundeszentralregister, ohne die Folgen der Inhabilität. Ich sage dann immer salopp, du zahlst dann halt noch irgendwie mal einen Betrag X ans SOS Kinderdorf. Damit ist aber dem öffentlichen Interesse an einer Strafverfolgung Genüge getan. Das steht auch so im Gesetz. Also das ist nichts, was im Hinterzimmer irgendwie ausgekungelt wird, sondern da gibt es die Vorschrift des Paragraphen 153a Strafprozessordnung. Da steht das alles geregelt drin. Das ist ein Weg, mit dem man auch aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden bestimmte Fälle dann so in den Griff kriegt, dass man sagt, okay, das ist ein gutes Ergebnis. Ja, das ist zwar nicht nix, aber das ist doch mehr kaufmännisches Ungeschick und Verkettung von unglücklichen Entscheidungen und ein, zwei, drei punktuelle unglückliche Entscheidungen. Das hätte man genauso gut legal gestalten können. Er hat jetzt halt irgendwie nicht den Rechtsrat gehabt, aber komm, den Schuss hat er gehört, lass mal ihn nochmal laufen. Dann kannst du auch über eine solche Verfahrensbeendigung verhandeln und da zeigen dann auch mal die Strafverfolgungsbehörden, wenn du den Fall des Mandanten gut vorträgst, Augenmaß.
Das ist doch gut. Das heißt, mehr als die Hälfte der Fälle werden dann nach 153a tatsächlich dann gegen
Ich habe jetzt nicht Buch geführt, aber so
in der Größenordnung.
Du hast, wenn der Fall es hergibt, hast du eine gute Chance, dass es so erledigt wird.
Naja, dann haben wir da einen guten Überblick, wie die Dinge laufen. Dann vielen Dank für diesen Einblick in das Strafverfahren in der Sanierungs- und Insolvenzsituation. Und bis nächstes Mal.
Ja, bis Dankeschön. Nächstes Mal. Ich freue mich.